König aller Könige, Herr aller Herren, wer ist der Größte im ganzen Land? Das ist die Antwort, die wir in der Kinderstunde immer wieder kriegen, auf alle Fragen, da kommt Jesus. Aber lasst uns den Weg dahin entwickeln. Wenn jemand sagt, ich gehe ins Krankenhaus, dann hat er ganz, ganz unterschiedliche Motive. Der eine geht vielleicht dahin, weil er gerade mal eine Vorsorgeuntersuchung über sich ergehen lassen muss. Der andere vielleicht, weil er akute Schmerzen hat in Richtung Notaufnahme. Ich gehe am liebsten dorthin, wenn ich nur Besuche machen muss, auch wenn ich das nicht unbedingt gerne mache, weil ich habe lieber gesunde Menschen um mich herum. Aber manchmal ist es notwendig, dass man dann eben auch den Kranken im Krankenhaus besucht. Aber es gibt jede Menge Leute, die gehen jeden Tag dorthin, weil sie dort arbeiten. Sie sind in der Pflege, in der Hauswirtschaft, irgendwo in diesem Bereich tätig. Und ich merke, es lächeln jetzt schon einige, die in diesem Bereich tätig sind. Die gehen mit sehr, sehr unterschiedlicher Begeisterung dahin. Morgens um 5 Uhr aufstehen, um dann um 6 Uhr da zu sein, ist nicht jedermanns Zeit. Aber abends dann vielleicht um 9:30 da rauszugehen, wenn man dann endlich seine Arbeit erledigt hat und der Tag dann wieder rum ist und man fragt sich, was war passiert. Es gibt also ganz, ganz andere, unterschiedliche Anlässe, weshalb gehe ich ins Krankenhaus? Bin ich Patient, Besucher oder bin ich Mitarbeiter? Diese Geschichte kommt am Ende nochmal zum Vorschein. Nächstes Wochenende feiern wir Ostern. Ute hat es eben schon gesagt gehabt, wir haben heute Palmsonntag. Wir denken eigentlich daran, wie Jesus nach Jerusalem eingezogen ist, wie Jesus diesen Weg genommen hat und die Menschen ihm zugejubelt haben. Wer mag das nicht, dass ihm zugejubelt wird? Wer mag es nicht, dass man ihn hochhebt? Und ich kann mir vorstellen, die 12 Jünger waren ganz dicht bei ihm. Das ist doch so eine richtig schöne Jubelzeit. Jesus vorne weg, sie hinten dran. Vielleicht hat noch einer den Esel geführt, damit er überhaupt vorwärts geht. Esel können manchmal ganz schön störrig sein, habe ich mir sagen lassen. Es gibt Menschen hier unter uns, die das schon erlebt haben, wenn so ein Esel nicht weiter will oder eine Richtung einschlagen will, die er eigentlich nicht nehmen soll. Also stelle ich mir vor, irgendeiner dieser 12 hat den Esel geleitet. Vielleicht war es ja auch noch ein jugendlicher Esel, ich sage es mal so, ein junger Esel, der noch formbar ist. Macht jetzt bitte keine Übertragung zu euch. Ja? Aber wir sollen auch formbar sein, in der Hand des Herrn. Aber diese 12, die dort mit Jesus unterwegs gewesen sind, die waren sowas von unterschiedlich in ihrem Charakter. Ich glaube, wenn Jesus die hätte aussuchen sollen nach Charakterzügen, hätte er sich die genauso ausgesucht. Der vorneweg immer wieder bekannt ist, ich denke, wenn wir selbst Menschen, die mit dem Glauben wenig zu tun haben, nach den Jüngern fragen, der Petrus fällt allen ein. Immer Schuld am Wetter. Kennt ihr den? Ich verstehe es nicht. Wieso hat er die Schuld am Wetter? Besonders dann, wenn es schlecht ist? Nein. Aber das ist so der Spontane, der auch bereit war, übers Wasser zu gehen. Dann haben wir die anderen, die sind selbstbewusst aufgetreten oder einladend. Der ruhige Beter, der Zweifler, der nicht alles direkt aufgenommen hat. Da gab es den bescheidenen Fürsprecher. Als jetzt nochmal so die Namen durchgegangen bin, habe ich mich ein wenig gewundert gehabt. Andreas heißt einer der Jünger. Der erscheint kaum großartig in der Bibel. Man weiß aus der Geschichte, dass er irgendwann als Märtyrer gestorben ist, gekreuzigt worden ist. Und ich glaube, die wenigsten Autofahrer wissen, weshalb das Andreaskreuz Andreaskreuz heißt. Weil das Kreuz, an dem er festgenagelt worden ist, war in dieser X-Form eines Andreaskreuzes aufgesetzt. Soweit reicht es zurück. Wir reden vom Andreaskreuz, aber niemand denkt an diesen Märtyrertod eines der Jünger von Jesus. Und so haben wir hier so total unterschiedliche Jünger. Manche treten stärker in Erscheinung, manche weniger. Manche stehen im Vordergrund und manche eher im Hintergrund. Und diese verschiedenen Ausprägungen, diese Charakterausprägungen, die gibt es auch heute noch. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir jetzt mal unsere Gemeinde ein bisschen genauer ins Augenschein nehmen, die finden wir auch hier. Die Menschen, die im Vordergrund stehen, die Menschen, die im Hintergrund stehen und so verschiedene Charaktertypen, die wir da haben. Und ich würde sagen, die sind alle gut. Die ergänzen sich. Aber da ist nur einer dabei, den will keiner in der Nähe haben. Das ist nämlich der Verräter. Oder möchte jemand einen Verräter neben sich sitzen haben? Nein. Wir wollen eigentlich immer den Ehrlichen. Und so waren die einzelnen Charakterzüge sehr, sehr ehrlich miteinander umgegangen. Und trotzdem gab es unter ihnen so ein kleines Gerangel. Die waren unterwegs und plötzlich kam die Frage auf, wer ist der Größte unter uns? Sollen wir die Frage mal hier heute Morgen reinschmeißen? Wir lassen das mal mit der Frage heute Morgen. Bearbeitet das mal so im Laufe der Predigt mit. Es geht nämlich schon im Kindergarten los. Ihr habt das gerade so beobachtet, wenn hier nicht gerade in der Mitte so eine kleine Blockade gewesen wäre in Form der Kamera. Irgendeins der Kinder ist immer das Erste, was vorne ist, was durch will. Und so haben wir es doch schon auf dem Kinderspielplatz, dass die Kinder rangeln um, wer ist der Größte, wer ist der Stärkste, wer ist der Schnellste. Wir sind, glaube ich, so ziemlich alle aus dem Kinderalter raus. Aber ich glaube, so irgendwas ist da dran hängen geblieben. In irgendeiner Ecke stellt sich diese Frage immer wieder, wer ist der Größte? Schmeißt ihr mir bitte mal die erste Folie an die Wand. Aus Lukas 9 in den Versen 46 bis 48 heißt es, es schließt sich aber der Gedanke bei ihnen ein, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Da nun Jesus die Gedanken ihres Herzens sah, nahm er ein Kind und stellte es neben sich. Und er sprach zu ihnen, wer dieses Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer der Geringste ist unter euch allen, der wird groß sein. Dieses Kinderspiel größer, schneller, weiter, das bleibt irgendwo erhalten. Wir finden es vielleicht dann irgendwo im Sport wieder. Olympia, Weltmeisterschaften. Immer will man mindestens mal unter den ersten Dreien sein. Ganz vorne mit dabei sein. Was immer die Jünger da so geprägt hat, Jesus nimmt ein Kind an die Seite und sagt, hier, da ist das Beispiel. Das Geringste, das Kleinste, das was oft nicht so beachtet wird, das ist doch viel größer. Unsere Maßstäbe reichen manchmal ganz von dem ab, was Jesus da sieht. Der auf der Bühne steht, soll ich jetzt runtergehen? Ja, ich bin im Moment größer, 2 Stufen höher. Es kommt auch immer wieder das Gerangel auf, ob er länger oder kürzer oder Größe. Und ich glaube, viele Eltern haben das schon erlebt, wenn sie nicht gerade schon selber sehr groß sind, wenn dann die heranwachsenden Kinder irgendwann mal so auf Augenhöhe angekommen sind und dann noch 1 Zentimeter größer geworden sind, dann kommt diese Frage auf, wer ist denn größer von uns beiden, Papa? Du oder ich? Und ich erinnere mich noch sehr, sehr daran, als dieses Gerangel bei uns zu Hause entstanden ist, wo ich meinem Sohn dann immer wieder gesagt habe, du bist nicht größer, du bist nur länger. Ich muss jetzt zu ihm hochschauen. Aber mittlerweile ist das kein Gerangel mehr zwischen länger und größer, sondern einfach vor dem Hintergrund, dass ich merke, da ist ein Mann herangereift, der sich mit Jesus weiterentwickelt hat. Ich sage, der ist größer. Und ist es nicht das, was uns eigentlich ausmacht, wenn wir den Nächsten, der an unserer Seite ist, dahin bringen, dass er größer wird, als wir selber schon sind? Ranführen, die nächste Generation, danke Detlef, dass du das eben gerade so zum Ausdruck gebracht hast von gestern Abend, dass die nächste Generation rangezogen wird. die nächste Generation ihren Platz findet und dass sie größer werden kann. Und man selber keine Angst davor haben muss, wenn man vielleicht einen Schritt nach hinten macht, Rückendeckung geben kann. Dieses Gerangel, was die Jünger dort damals hatten, fand ich schon erstaunlich. Wir lesen das hier im Kapitel 9. Im Kapitel 22 findet das Ding Fortsetzung. Ist das nicht komisch? Jesus gibt dieses Beispiel, setzt ein Kind an die Seite, sagt, guckt euch das mal an hier. Ihr redet über Größe. Was soll das eigentlich? Und wir sehen Jesus mit den Jüngern dort beim Abendmahl. Und Jesus weist darauf hin, einer unter euch wird mich verraten. Hä? Einer von uns? Was mag das für sie ausgelöst haben? Sie sind 3 Jahre miteinander unterwegs und Jesus sagt, einer von euch wird mich verraten. Kein Name genannt. Bist du es? Ich doch nicht. Und dann noch mal ein bisschen mehr aufgebläht. Das kann mir doch nicht passieren. Kennt ihr das? Mir doch nicht. Ich bin doch gestanden. 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Ich werde doch Jesus nicht verleugnen. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie die dann so in die Diskussion reinkamen. Wer von uns wird es sein? Ich weiß nicht, ob Judas dann schon langsam leiser geworden ist. Und schwupps waren sie wieder in der Diskussion. Wer ist denn der Größte von uns? Sie stritten darum, kurz nach dem Abendmahl. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir feiern hier Abendmahl, wir kommen nach vorne, holen uns die Elemente, gehen auf unsere Plätze zurück und fangen an zu streiten. Nur mal so ein bisschen Kopfkino. Ich finde das schon merkwürdig. Dieses Bedürfnis, größer zu sein als der Nächste, steckt irgendwo in uns drin. Vielleicht schaffen wir es eine ganze Zeit lang, das zu unterdrücken. An verschiedenen Stellen kommt es dann zum Vorschein. Jesus schafft es, seine Jünger wieder zur Ruhe zu bringen. Was passiert in diesem Umfeld? Petrus, dieser spontane Typ, der doch eher mal nach vorne prescht, der sagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Du unterstellst uns, dass einer von uns dich verrät? Also ich gebe hier mal ein klares Statement ab, Jesus. Ich nicht. Ich mal gar nicht. Petrus war derjenige, der dann eher hinging und sagt, ich werde hier standhalten. Das sollte eigentlich jetzt die nächste Bibelstelle sein, die ich jetzt hier an die Wand vorwerfe. Hier ist es. Lukas 22, 33 bis 34. Er aber sprach zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du 3-mal geleugnet hast, dass du mich kennst. Ich weiß nicht, wie es euch dann so gehen würde. Ich gehe mit dir ins Gefängnis. Ich sterbe auch für dich. Und dann wird er gerade mal zurückgepfiffen, weißt du, ganz kleine Brötchen backen. Bevor der Hahn kräht, hast du mich 3-mal verleugnet. Was macht das mit uns, wenn wir auf der einen Seite uns so richtig schön nach vorne preschen, ich bin doch der Überflieger, ich stehe über allem, und dann kommt Jesus und sagt, mach doch mal ganz langsam. So groß bist du gar nicht. So stark bist du gar nicht. Was fehlt in diesem ganzen Geschehen, was hier gerade abläuft? Ich glaube, dass Petrus einfach diese Vorstellung davon fehlte, seine eigenen Vorsätze umzusetzen. Was hat es zur Folge, ins Gefängnis zu gehen mit Jesus. Was hat es zur Folge? Er wusste noch nicht, was da eine Woche später passiert, mit Jesus gekreuzigt zu werden. Diesen Blick hat er noch nicht gehabt. Und Jesus schiebt das Ganze mal zurück und sagt, der Satan versucht, euch zu sichten. Selbst wenn du die Kraft nicht dazu hast, da steht noch einer da, der ist daran interessiert, dass du auf keinen Fall mit mir stirbst. Der will verhindern, dass ich sterbe. Satan hat euch begehrt zu sichten. Kannst du dir vorstellen, dass Satan daran interessiert ist, dass du durchs Sieb fällst? Dass du aus dem Raster rausfällst, Jesus nachzufolgen? Und dass er ein ganz, ganz hohes Bestreben danach hat, dass das zur Umsetzung kommt, dass du eher zu Fall kommst, als dass du weitergehst mit ihm. Und dieser Herausforderung sind wir eigentlich täglich ausgesetzt. Aber es bleibt ja Gott sei Dank nicht an der Stelle hängen. Ich möchte nicht auf diese ganze Verleugnungsgeschichte jetzt eingehen. Vers 32, und der ist mir hier wichtig, dass Jesus hier ganz, ganz seelsorgerlich mit Petrus umgeht. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Es ist nicht das Problem, dass man auf die Nase fällt. Es ist nicht das Problem, dass man in Sünde reinläuft. Es ist das Problem, ob ich drinnen hängen bleibe oder ob ich das, was hier Jesus schon getan hat, nämlich wo er für mich betet, ich mich rausnehmen lasse. Wo ich wieder auf den Weg komme, ihm nachzufolgen. Und Jesus bringt das hier dem Petrus so nahe. Auf der einen Seite so dieses Zurückpfeifen, mach dich mal lieber kleiner. Du bist gleich derjenige, der mich verleugnet. Aber auf der anderen Seite diese Herausforderung, dass Jesus mit ihm ist und sagt, ich bete für dich. Dass dann, wenn du umgekehrt bist, du zur Stärkung deiner Geschwister bist, deiner Brüder heißt es hier. Und ich denke, dass die Herausforderung, in der wir stehen, und ich glaube, niemand kann sich hier freisprechen, dass er hier und da in unterschiedliche Sünden hineinkommt. Aber dass wir da, wo wir rauskommen, wir gestärkt in diese weitere Phase hineingehen, dass wir gestärkt weitergehen, weil wir wissen, der König ist mit mir. Der ist nicht weit weg, sondern der König ist trotz meiner Schwächen ganz nah da und er will mich führen. Wir wissen, das greife ich gerade mal vor, nach der Verleugnung, nachdem Jesus auferstanden ist, Petrus wurde wieder in seine Position reingesetzt. Petrus ist derjenige, der Gemeinde gebaut hat, der zu einer Säule wurde, der vielen Menschen den Weg zu Jesus gebracht hat. Aber diese Selbstsicherheit, diese überhobene Selbstsicherheit, die er hier an den Tag gelegt hat, die führte erstmal dazu, dass er durch ein tiefes Tal durch musste. Und ich glaube, wir kennen das aus dem eigenen Erleben, dass da, wo wir meinten, wir hätten jetzt wirklich alles begriffen, in der Prüfungsphase sich rausstellt, Moment, da hakt es noch. Und Gott möchte uns da durchtragen, möchte uns raushelfen und dass wir nicht an der Stelle hängen bleiben, die uns problematisch selber erscheint. In der eigenen Kraft passiert das, was dann eben auch irgendwo an einer Wand hängen bleibt. Ich sage es mal so. Wir reden manchmal davon, dass dann jemand so lange in die falsche Richtung rennt, bis er an die Wand knallt. Und ich glaube, niemand möchte das wirklich. Aber wir sind ja erstmal alle davon überzeugt, den Weg, den wir einschlagen, der ist genau richtig. Ist genau die richtige Richtung und das hatte sicherlich auch Petrus von sich gedacht, dass er auf dem richtigen Weg ist, dass er genau richtig seine Selbsteinschätzung hat, aber er brauchte die Fürsprache des Meisters für die Umkehr sogar. Und ich bin so dankbar, dass Jesus auch heute für uns da ist, dass er uns im Gebet vertritt, dass wir nicht zu denen gehören, die einfach irgendwo so laufen, bis es irgendwann knallt, sondern dass Jesus jetzt schon für uns sorgt, dass da, wo wir in Situationen reinkommen, die schwierig sind, dass wir dann eben auch die Umkehr finden. Umkehr zu ihm, wo wir Vergebung, Versöhnung erleben. Das ist das, was wir nächste Woche feiern. Dieser Zugang zum Thron der Gnade, wo wir Versöhnung erleben, trotz des eigenen Fehlverhaltens. Wer ist der Größte? Wer ist die Größte? Ich glaube, derjenige, der sich wirklich auf die Kraft beruft, die in uns hineingelegt ist, der wird wachsen. Und ich will gar nicht davon haben, dass wir hier von uns reden. Wer ist denn der Größte in unserem Land? Gott weiß es, wo unsere ganz persönlichen Größen sind. Und so unterschiedlich wie diese 12 Jünger waren, da war der Leise dazwischen, der hat auch im Dienst gestanden. Und der wurde nicht abgekanzelt, so nach dem Motto, das ist ja nur ein leiser Apostel. Nein, er war auch im Dienst gewesen für Jesus und hat seinen Platz ausgefüllt. Das sollte jetzt noch ein Vers sein. Ich suche ihn mal gerade. Die 26. Da ist er. Ihr aber sollt nicht so sein, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Es geht doch gar nicht darum, dass irgendeiner von uns der Größte ist. Niemand braucht um diesen Platz kämpfen, weil der Platz ist besetzt. Der Größte ist Jesus. Und an die Stelle kann sich kein anderer hinstellen. Dieser Platz ist ausgefüllt, weil er alles, auch wirklich alles dafür getan hat, um an dieser Stelle zu sein. König Jesus, er regiert, er ist der, der für uns Erlösung gebracht hat und er ist für dich da. Sollen wir den Satz nochmal auseinanderholen? Er ist für dich da. Wir können es auch in zwei Richtungen setzen. Auf der einen Seite, ja, er ist für dich da. Aber er ist auch für dich. Und ihm geht es überhaupt nicht darum, dich klein zu machen. Nur weil er der Größte ist. Das kennen wir doch auch so in der Gesellschaft. Wenn man selber noch nicht den Platz erreicht hat, den man erreichen wollte, dann macht man den, der neben sich ist, nochmal kleiner, mindestens verbal, in der Hoffnung, dass man selbst größer wird. Das geht meistens schief. Irgendwann fällt das auf, dass man da falsche Größe vorgetäuscht hat. Jesus braucht keine falsche Größe vortäuschen. Er ist der Größte. Und er ist für dich. Da ist noch jemand für jemand da. Aber er erniedrigte sich selbst für uns. Verließ die Herrlichkeit, kam herab in unsere Niedrigkeit. Tiefer als Jesus konnte gar keiner kommen auf dieser Erde. Starb für dich und mich, nahm die Sünde der ganzen Welt auf sich. Da geht's nicht mehr tiefer. Er blieb nicht im Tod, er lebt. Ihr seid zu leise. Das ist ein Beifall wert. Er lebt. Halleluja. Und weil er eben so tief runter ist, konnte er so hoch erhoben werden über alles. Warum ging das so? Weil Jesus in seiner Berufung lebte. Er wich nicht einen Moment davon ab. Und er lebte das vor, was er seinen Jüngern gelehrt hat. Er lebte in der absoluten Unterordnung unter dem Vater und der Vater konnte ihn erhöhen. Und ich glaube, das ist das Geheimnis, was uns ausmacht, wenn wir nach Größe streben, in Anführungszeichen. Wenn wir bereit sind, im Gehorsam zu Jesus zu leben und seinen Willen unterzuordnen. Und ich möchte es mal damit vergleichen, in den Fußspuren zu laufen, die er für uns schon gelegt hat. Wer hat Schuhgröße 48 hier bei uns? Gibt es einen oder 47? Ja, da gibt es zwei. Man könnte jetzt diesen Fußspuren mit kleineren Schuhen folgen, ohne dass man auffällt. Aber das sind nicht die Spuren, die dir gelegt sind. Meine Fußspur ist so zwischen 44 und 45. Da könnten sich auch noch kleinere Schuhe drin verlaufen. Aber dann kommt noch was ganz anderes dabei, nämlich die Schrittlänge. Die ist auch nochmal sehr, sehr unterschiedlich. Und ich glaube, genau das hat Gott für uns vorbereitet, unsere Schuhgröße, unsere Schrittlänge, unsere Wegrichtung, maßgeschneidert für dich und nicht für jemand anders. Und so glaube ich, dass Gott einfach die Berufung, die er auf uns gelegt hat, in der wir leben dürfen, genau das vorgesehen hat, was für dich, was für dich, was für dich, was für uns, jeden Einzelnen, ganz individuell geplant ist. Ich fühle mich in Schuhgröße 48 nicht wohl. Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde mit euren Füßchen, wenn dann plötzlich da vorne so 3-4 Zentimeter vorne rausragen und dein Fuß dann nicht mehr den richtigen Halt hat. Unsere Fußpflegerin weiß, wie das sich dann auswirkt, wenn der Fuß dann nicht mehr richtig sicher steht. Und ich muss ehrlich sagen, so eine Jacke in Größe 46 würde mir auch nicht mehr passen. Da bin ich rausgewachsen und ich werde da auch nicht mehr reinwachsen. Also männliche Größe 46. Die würde mir nicht passen. Ich könnte dann unserer Schneiderin geben, die könnte dann vielleicht was draus machen. Und so glaube ich, dass Gott für uns jeden Einzelnen einen maßgeschneiderten Anzug bereithält, indem wir auf dem Weg laufen, den er für uns vorgesehen hat. Und ich finde es schön, dass Gott diesen ganzen Gedanken in Gemeinde hineingeformt hat. Dass wir nicht irgendwo uferlos rumlaufen, irgendwo rumverstreut, sondern dass er dieses Bild von Gemeinde gesetzt hat und gesagt hat, ich will meine Gemeinde bauen und in dieser Gemeinde möchte er die verschiedenen Berufungen zum Ausdruck bringen. Wir sollen uns ergänzen, so wie das die 12 Apostel auch getan haben. Ich würde sagen, die 11 haben sich eher ergänzt. Der 12. hat sich nachher rauskatapultiert. Ich glaube, dass da, wo wir unsere Berufung leben, dass da, wo wir das leben, was Gott für uns vorgesehen hat, wir überhaupt kein Gerangel darum kriegen, wer der Größte ist. Weil dann hat jeder genau den Platz, den er ausfüllen soll. Und das hatten die Jünger damals noch nicht so richtig raus. Die waren unterwegs mit Jesus, sie lernten alle von Jesus und waren auf den Spuren, die Jesus gelegt hat, und so folgten sie ihm. Die richtige Aufteilung in die verschiedenen Richtungen, die geschah dann später. Ich weiß nicht, ob du deine Berufung kennst. Ich weiß nicht, ob du weißt, an welcher Stelle dich Gott genau hingestellt hat. Vielleicht bist du noch am Suchen. Vielleicht kennst du auch deinen Platz, füllst ihn aber noch nicht so aus. Lass dich heute Morgen motivieren. Frag nicht, wer ist der Größte. Der Größte ist schon festgesetzt. Jesus ist der Größte. Da brauchen wir überhaupt nicht mehr nachfragen. Aber wo ist dein, wo ist mein Platz in der Nachfolge von Jesus? Wo ist dein Platz, wenn du ins Krankenhaus gehst? Ich habe gesagt, ich komme auf das Bild nochmal zurück. Bist du Besucher? Bist du Patient? Bist du Mitarbeiter? Ich glaube, kein Chirurg würde seinen Arbeitsplatz verlassen, wenn er dort gerade einen Menschen vor sich hat, der in Narkose schon gelegt worden ist und wird sagen, da ist im Flur gerade eine Birne kaputt gegangen, die muss ich auswechseln. Könnt ihr euch das vorstellen? Also wenn ich da Patient wäre, wäre ich dem leider hilflos ausgeliefert. Narkose würde wirken. Aber ich glaube, den Arzt würde man dann bei der nächsten Operation vielleicht als Hausmeister dann verwenden. Weil das ist die Aufgabe vom Hausmeister, die Birne auszuwechseln und nicht von dem Chirurg. Und so glaube ich, haben wir auch in der Gemeinde die unterschiedlichen Berufungen und auch Begabungen. Und wenn jeder genau das tut, wofür er gerufen ist, dann werden doch die Arbeiten alle erledigt, die zu erledigen sind. Seid ihr also deiner Berufung, deiner Begabung sowas von sicher, dass du weißt, wenn ich in die Gemeinde gehe, wenn ich in den Gottesdienst gehe, wenn ich mich zur Gemeinde zähle, welchen Platz fülle ich aus? Wir freuen uns über jeden Besucher. Aber wir sind dankbar, dass aus jedem Besucher ein Mitarbeiter wird. Wir freuen uns weniger über Patienten, oder? Aber wir haben den Heiler unter uns. Ist das nicht schön? Deshalb, wir haben dieses volle Paket in Jesus und dieser ganze Ruf danach, wer ist der Größte, der ist doch sowas von nebensächlich. Ich sage es nochmal, der Platz des Größten ist schon besetzt. Da rüttelt keiner dran und da kannst du noch so oft sagen, ich bin der Größte, du wirst nicht größer. Das Erlösungswerk, was Jesus groß gemacht hat, ist schon geschehen. Deshalb lass dich herausfordern heute Morgen. Frag nicht, wer ist der Größte, bin ich der Größte, sondern laufe ich in der Berufung, die Gott mir gegeben hat. Und wenn du da auf der Spur bist, dann geh weiter, vertief das Ganze, sei konsequent, sei diszipliniert darin und geh den Weg mit Jesus, denn er hat zugesagt, mit uns zu sein. Wir hatten eben am Abschluss der Lobpreiszeit ein schönes Lied gesungen. Ich darf das Lobpreisteam schon mal bitten, dass ihr langsam wieder nach vorne kommt. Wir wollen das nochmals singen. Ich denke, er hört uns. Du nennst uns rein und heilig. Und ich weiß nicht, wie oft du dir selber überhaupt nicht rein vorkommst. Wie oft du vielleicht denkst, ich bin auch überhaupt nicht heilig. Aber er nennt dich rein und heilig, wenn du dich immer wieder neu zu ihm hinbewegst. Wenn du seine Sonnenstrahlen auf dein Leben kommen lässt und bereit bist, die Dinge auch um Vergebung zu bitten, die schiefgelaufen sind. Und wenn du heute während dem Lied die Hände mit erhebst, dann lass es wie ein Ausstrecken nach ihm sein. Lass es wie ein Ausstrecken nach ihm sein, in der Berufung, die er auf dich gelegt hat, noch mehr zu leben. Und er wird uns darin segnen. Und wenn jeder seinen Platz ausfüllt, kein Gerangel darum ist, da ist noch einer neben mir. Wir hatten gestern so ein schönes Lied gesungen, da wurden wir animiert dazu. 4 Schritte nach rechts und 4 Schritte nach links. Und es gab ein paar Leute, die hatten mit rechts und links Schwierigkeiten. Dann gibt es dann halt eben ein kleines Geknirsche in der Mitte dann der Reihe. Und ich glaube, das ist einfach so ein Punkt, wo wir feststehen dürfen. Da, wo Gott uns gerufen hat, Gott dich gerufen hat, füll deinen Platz aus. Und Herr, ich danke dir, dass du uns gerufen hast. Dass wir als deine Kinder vor dir stehen dürfen und dass die Dinge, die dir wichtig sind, auch von uns gesehen werden. Und Herr, ich danke dir, dass du uns so reich beschenkt hast, jeden einzelnen von uns. Und ich danke dir für Berufungen, die du ausgesprochen hast. Und Herr, ich bete, dass wir in diesen Berufungen leben, jeder Einzelne. Dass kein Gerangel entsteht um den Platz, auf dem wir stehen sollen, sondern dass wir wirklich unseren Platz ausfüllen und vorwärts gehen auf den Weg, den du vorgegangen bist. Danke, Herr. Danke, dass ich meine Geschwister segnen darf, die Entscheidung in der Berufung zu leben, zu festigen und einfach sicher zu sein in der Nachfolge. Denn du bist hoch erhoben über alles, du bist der Größte, du bist der Höchste, du bist König, du bist Majestät. Du lebst und regierst und dich wollen wir anbeten, Herr. Amen.